Weißt du, vielleicht sieht man als Lehrerin oder als Sozialarbeiterin oder politische Bildnerin nicht direkt die Frucht, ja? Aber das ist so ein schönes Gefühl, wenn du dann nach wirklich Jahrzehnten Menschen wieder triffst und sagst so, ich kann mich noch an den Wortlaut erinnern, den du mir gesagt hast, Zellor.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Wie immer nicht in der Teeküche, aber ich sage es trotzdem. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich einmal vorstellen würdest, so wie alle Gästinnen zu Beginn.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Mein Name ist Selwa Mohammed. Meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich bin von Hause aus Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und bin in den unterschiedlichsten Bereichen der sozialen Arbeit schon unterwegs gewesen und in der politischen Bildungsarbeit, auch als Referentin bei IDA NRW und habe jetzt seit Anfang des Jahres tatsächlich schon sitze ich auf einer Professur für Rassismuskritik und Empowerment an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Standort Stuttgart.
Vielen Dank. Du bist nicht aus Berlin, hey.
Aus der alten Hauptstadt, würde ich sagen. Aus Bonn.
Ja, ganz genau. Und ich finde es immer schön, wenn ich hier auch Leute aus NRW habe. Jetzt bin ich hier in Köln, Ida, NRW ist in Düsseldorf, du bist in Bonn. Da fand man doch ein kleines, ganz gutes Netz hier in der Ecke. Ich würde sagen, wir starten damit, also das habe ich dir, glaube ich, gar nicht gesagt, aber ich habe das so ein bisschen dran gegeben mit diesen Satzanfängen zu Beginn des Podcasts. Ich habe mir heute gedacht, ich gucke mir mal so ein bisschen die Art und Weise ab für unsere Folge, die es bei Shai Hoffmann im Podcast immer gibt. Der spricht nämlich immer von oder fragt seine Gäste immer nach Schlagzeile, die gestern so in der letzten Zeit beschäftigt hat oder die sie so mitbringen. Und ich würde dich einfach nach einem Thema, das irgendwas mit Schule zu tun hat, fragen, das dich vielleicht gerade in diesen Tagen tatsächlich, also jetzt akut, besonders beschäftigt. Das hängt wahrscheinlich mit vielen Themen deiner Arbeit zusammen, aber vielleicht fällt dir ja was ganz Spezifisches ein, was dir da durch den Kopf geht.
Ja, Schule, da fällt einem ganz viel ein. Ja, vor kurzem wieder einmal so eine Meldung, dass Deutschland in Bezug auf Bildung jetzt nicht gerade so den ersten Platz europaweit besetzt und dann wieder so eine Schlagzeile, marode Schulen in Deutschland. Und dann denke ich mir so, ey Leute, das sind genau die Peoples, Kinder und Jugendliche. Das ist doch genau das Herz dieser Gesellschaft. Was geht bei uns ab? Das sind so Meldungen, die springen ins Auge. Und gleichzeitig weiß ich das auch so, ne, auch aus dem Bereich der Schulsozialarbeit und den gefühlten Millionen Male, in denen ich an Schulen in der ganzen Bundesrepublik war. Und das macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, meine Güte, unsere Kinder und Jugendliche müssen es doch wert sein, so viel in sie rein zu investieren an Liebe, an Support, an Unterstützung, an Ressourcen. Wir müssten es doch eigentlich besser wissen.
Damit verbunden können wir direkt auf so eine Verschränkung ja auch blicken in deine Arbeit. So die Frage nach Bildungsgerechtigkeit, auch Klassismus, ne, im Bildungssystem, aus der so auch sozialen Arbeit kommend, dann aber auch die Verschränkung mit Rassismuskritik, ne, oder Diskriminierungskritik im Allgemeinen, wenn man jetzt an deine Professur denkt. Hast du Lust, so ein bisschen zu erläutern, wie da so dein Weg war? Weil das ja auch ganz spannend ist, so ein Lehrstuhl gibt es ja auch nicht überall, ne, und so eine Stelle gibt es nicht überall. Wie kann man sich das vorstellen und wie war so dein Weg dahin? Also was gibt es da vielleicht auch für Zusammenhänge?
Ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen ein paar Informationen vorab. Ich komme aus einer ziemlich liebevollen, aber jetzt nicht absolut nicht reichen Familie. Also ich bin Arbeiterkind, Gastarbeiterkind. Meine Eltern sind hierhin migriert nach Deutschland aus Marokko. Und das alleine prägt schon tatsächlich Familienstrukturen. Also einerseits sich wirklich aufopfern, um die Kinder kümmern und alles versuchen, dass sie es besser haben als man selbst. Und da war Bildung ganz vorne mit dabei. Und andererseits aber auch zu sehen, dass als Kind, was für schwere Last auch die Eltern tragen müssen und ertragen müssen. Also das heißt, nicht nur für uns zu sorgen, sondern auch für weitere Familienmitglieder in Marokko, knappe Ressourcen, zu sehen, dass auch die Migration anders kickt, also Migrationsdepression anders kickt, so, ne? Zu sehen, dass die Eltern auch dementsprechend zerrissen sind zwischen hier und da, weil selbst noch Eltern in Marokko lebend. Und all das prägt deine Kindheit, deine Jugend und auch deinen Bildungsweg. Und für mich war klar, ich weiß noch nicht wie, ich habe meine Struggles, Stichwort Klassismus und Rassismus. Aber ich versuche meinen Eltern zumindest von dieser Seite aus keinen Kummer zu machen, was absolut nicht einfach war, weil du ziemlich früh bereits schon in der Grundschule mit rassistischen Äußerungen konfrontiert warst und sich das quasi durchgezogen hat. Und da, ne, also ist mein, sage ich mal, mein Lebensweg einer von vielen. Und das zeigt einfach auch die Systematik dahinter und zeigt auch, wie schwierig es ist, tatsächlich mit diesen Startbedingungen trotzdem bei der Sache zu bleiben und bei den vielen, vielen Malen, die du hinfällst und auch stolpern musst, weil dir Beinchen gestellt werden, du trotzdem die Kraft irgendwie finden musst, um zu sagen, hey, ich stehe auf, mach mir die Knie sauber, Krone richten, weitergehen. Und ja, also das hat sich dann durch meine Bildungsbiografie dann auch gezogen, die Grundschule, weiterführende Schule, aber auch in Akademie, nicht nur als Studentin, sondern auch selber in dieser doch schon weißen Struktur arbeitend. Und am Ende kann ich sagen, ja, es war ein harter Weg, definitiv, der noch nicht beendet ist tatsächlich, weil diese Strukturen einfach da sind, die klassistisch sind, die rassistisch sind, die auch antifeministische Perspektiven in sich tragen etc. Aber ich bin froh, dass ich durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich einerseits nicht daran zerbrochen bin, also gänzlich zerbrochen bin. Also ich würde lügen, wenn ich dir sagen würde, es hat keine Spuren hinterlassen. Stichwort, was bin ich froh, dass ich nicht nur eine stützende Familie habe, sondern auch eine Community mit Safer Spaces, die immer wieder mit mir gemeinsam Wunden geleckt haben, weil zu schmerzhaft die Erfahrungen sind und waren. Und diese Erfahrungen, darüber bin ich froh, dass ich heute zu jüngeren Menschen sagen kann, hey, sag mal, hast du vielleicht den Weg oder den anderen Weg versucht? Weil ich muss wirklich sagen, meist hatte ich diese Möglichkeit nicht, dass man mir sagen konnte, weil meine Eltern schlicht und ergreifend diesen Wissensvorsprung nicht hatten. Das war eine fremde Gesellschaft, in der sie irgendwie zurechtkommen mussten und selber Rassismuserfahrungen gemacht haben, versucht haben, sich zu ducken, sie wegzulächeln, wie halt die erste Generation meist diese Überlebensstrategien gewählt haben. Und auch immer total verstört waren, wenn ich meine Geschwister dann gesagt habe, nein, da muss man jetzt was sagen, bitte nicht, mach keine Probleme, verhalt dich ruhig, sonst wird die Lehrerin, der Lehrer dich dann auch zu spüren lassen, dass das nicht richtig war. Und am Ende des Tages muss ich sagen, sie sind und waren weise, dementsprechend auch diese Erfahrung gemacht, dass wenn du dich dann auflehnst und sagst, das ist eine Ungleichbehandlung, die mir gerade widerfahren ist, warum kriege ich denn in der Sominote jetzt weniger, wobei ich doch inhaltlich und auch vom Mitmachen immer mitgemacht habe und sogar die Klasse das bezeugen konnte, trotzdem du diese Macht gespürt hast und nach dem Motto, ja, weil ich es kann. Es ist schon sehr komisch, heute zu sagen, hey, und jetzt bist du auf der lehrenden Seite, auf der anderen Seite. Und gleichzeitig habe ich mir geschworen, sollte es mal so weit kommen. Und das war auch ein Grund, warum ich ziemlich früh auch mit Lehre angefangen habe an verschiedenen Hochschulen, dass ich versuche, all meine Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, dass ich immer eine Gatekeeperin sein möchte für Menschen. Und da ist es mir egal, woher sie kommen, woran sie glauben und wie sie sich orientieren im Leben, dass ich den Menschen sehe und ihm sein Grundrecht auf Bildung nicht verbocke, nicht verbaue, sondern versuche, eine Brücke zu sein und zu unterstützen, wo es nur geht. Das habe ich mir wirklich ganz, ganz, ganz früh geschworen, weil aus Erfahrung ich auch weiß, wie es ist, wenn du lost bist, wenn du keine Ahnung hast, weil du einfach diese Wissensvorsprünge nicht hast. Oder wenn du siehst, dass dir gerade wirklich ein Strick aus irgendeiner Aussage oder sonst was gemacht wird als Schülerin, was für eine Ohnmacht das ist. Oder schlicht und ergreifend nicht zu wissen, dass es Ressourcen gibt oder Ressourcen für Bildung nicht zugänglich sind. Dass ich mir geschworen habe, das, was ich habe, das werde ich teilen. Und da möchte ich einfach eine Brückenbauerin sein und meine Studis wirklich supporten, unterstützen und anfeuern und die ihre Schwierigkeiten haben, zu unterstützen, tatsächlich ihren Weg weiterzugehen, den sie gehen möchten.
Ich habe immer so ganz viele Ideen oder Gedanken während des Zuhörens. Jetzt gerade habe ich gedacht, Gatekeeperin sein, das kann man ja in unterschiedlichsten Bereichen. So, also das hättest du ja auch wählen können. Also ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, weil es klar ist, dass es nicht immer alle Wahlmöglichkeiten und so gibt. Aber du hättest ja auch sagen können, ich gehe in einen anderen Bereich. So, also keine Ahnung, sagen wir, ich mache jetzt irgendein random Beispiel, ne? Du wärst in Richtung Journalismus oder sowas gegangen oder keine Ahnung, zum Fernsehen. Und hättest da in Anführungsstrichen Karriere gemacht. Also ich muss das jetzt so ein bisschen aufmachen, um zu erklären, wo ich hin will. Um da dann eine ähnliche Rolle einzunehmen. Ja? Wenn man quasi diesen Bildungsaufstieg, da kann man ja auch immer so ein bisschen drüber diskutieren, weil es auch immer für was Bestimmtes steht und so und gerne genutzt wird als Narrativ. Aber wenn du es geschafft hättest in einem anderen Bereich, hättest du das ja genauso wählen können. Und es ist ja schon auch eine Herausforderung zu sagen, ich beschäftige mich eben dauerhaft mit den Themen, die mich vielleicht auch als Person so persönlich betreffen und in meiner Laufbahn in Anführungsstrichen betroffen haben. Und das ist ja auch irgendwie was, womit man vielleicht manchmal hadert, ne? Oder wie geht es dir damit? Welche ist das so ein bisschen die Frage, zu sagen, ich mache das eben genau in dem Bereich, der eben auch sehr viele Überschneidungen zu mir als Person und meiner eigenen Geschichte hat. Und da steckt ja vielleicht drin, dass man dann eben sehr viel mitgeben kann, aber immer auch eine große Herausforderung, weil man sich ja nie von diesen Themen löst. Also wenn man es auch zum Beruf macht und dann sogar in der Lehre, ne, sich tagtäglich damit beschäftigt. Was sind so deine Gedanken dazu? Warum machst du es vielleicht trotzdem oder besonders deshalb?
Ja, du hast recht. Es hätte auch ein anderer Bereich werden können, aber für mich war eigentlich so diese soziale Schiene ziemlich früh, ziemlich deutlich. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich möchte aber auch tatsächlich an Schnittstellen arbeiten, die, und soll jetzt nicht übertrieben klingen, aber ich finde schon, die einschneidend sein können für die Vita von einem Menschen. Und das ist Schule. Also wer Schule als Mikrokosmos unterschätzt, hat einfach nicht verstanden, was Schule bewirken kann und was diese eine Person in diesem Bildungssystem verändern kann an Lebensläufen, die einfach mal kommt und sagt, hey, ich glaube an dich oder das machst du gerade richtig toll oder weißt du was, ich habe gesehen, brauchst Support, wie kann ich dich unterstützen? Das ist so wichtig und uns zeigen so viele Menschen, wie krass diese Auswirkungen waren, sowohl im Positiven als leider auch im Negativen. Für mich war auch ziemlich deutlich, dass die Arbeit mit Menschen alleine nicht langt, sondern man auch Gesellschaft im Blick haben muss. Und soziale Arbeit, jetzt kommt ein Werbeblock, ist tatsächlich auf diesen Mikro-, Meso- und Makro-Ebenen unterwegs, weißt du? Und beschäftigt sich ja auch mit diesen Transformationen von Gesellschaft, aber gleichzeitig ist auch ganz nah am Menschen. Und Fußnote, soziale Arbeit muss auch kritisch reflektiert werden. Also soziale Arbeit ist auch sehr machtvoll und soziale Arbeit ist nicht automatisch auf der Seite der Guten, um mit Katja zu sprechen. Das muss man kritisch reflektieren aus einer machtkritischen Perspektive. Also das ist völlig klar. Und das zeigt sich so sehr, dass wenn du es nicht machst, wie kannst du wirklich ein Professionsdilemma vor dir haben kannst? Also beispielsweise Stichwort Schulsozialarbeit. Also wie schnell bist du eigentlich schon dabei, deinen eigentlichen Auftrag als menschenrechtsbasierte Profession über Bord zu werfen, wenn du dich dahingehend verleiten lässt, dass du ausschließlich beispielsweise für den Rektor und die LehrerInnen da bist, anstatt zu checken, was eigentlich dein Auftrag ist. Ne? Also das muss man kritisch reflektieren. Und für mich war das soziale Arbeit, verbindet diese drei Ebenen und kann tatsächlich dazu genutzt werden, auch in Mikrokosmos Schule, tatsächlich, und wenn es nur kleine Sachen sind, auf den Weg zu bringen und tatsächlich auch Kinder und Jugendliche da abzufangen, wo sie sind. In einem Zwangskontext letzten Endes, ist klar, aber tatsächlich auch Impulse setzen zu können, die vielleicht diese Kinder und Jugendliche tatsächlich supporten. Und ja, siehe da, also es ist schon richtig nice, wenn du dann durch die Straße gehst und dann wirst du angetippt von gefühlt einem 2-Meter-Menschen, der dann sagt, ja, kannst du dich noch an mich erinnern? Und dann lacht die Person und du erkennst diese lächelnden Augen wieder und dann sagst du, ey, krass, das habe ich verpasst. Also das ist ziemlich groß geworden. Und er sagte, ja, danke schön. Weißt du noch, als du mit deinem Projekt an unserer Schule warst und ich zu dir in die Sprechstunde gekommen bin aufgrund von antischwarzem Rassismus durch einen Lehrer, das hat mich total supportet und deine Hinweise haben mich total supportet. Und ich wollte nur sagen, ey, noch ein Semester, da bin ich fertig. Ich habe mich für soziale Arbeit entschieden. Und ich denke so, ja, so kann es auch laufen. Voll cool. Und dann denkt man sich so, weißt du, vielleicht sieht man als Lehrerin oder als Sozialarbeiterin oder politische Bildnerin nicht direkt die Frucht, ja. Aber das ist so ein schönes Gefühl, wenn du dann nach wirklich Jahrzehnten Menschen wieder triffst und sagst so, ich kann mich noch an den Wortlaut erinnern, den du mir gesagt hast, Zellor. Du hast das und das gesagt. Und guck mal, heute stehe ich da und ich möchte einfach nur Danke sagen. Und ich denke, darum machen wir so wichtige Arbeit als LehrerInnen und als SozialarbeiterInnen im Mikrokosmos Schule. Wir können wirklich sowohl zum Guten als auch leider zum Schlechten Lebenswege dementsprechend verändern. Und darum ist das für mich bei aller Betroffenheit, also wir werden immer betroffen oder getroffen sein, es ist für mich eine Entscheidung gewesen, tatsächlich in diese soziale Schiene zu gehen, in diesen Bereichen zu arbeiten, mit vulnerablen Gruppen zu arbeiten, weil das für mich auch mein Menschenbild widerspiegelt. Ich bin der festen Überzeugung, also wirklich nicht so dahergeredet, sondern wirklich die tiefste Überzeugung in meinem Herzen, dass die Würde der Menschen unantastbar ist, ganz gleich, was jetzt erst einmal dieser Mensch an Päckchen mitbringt. Die Würde ist unantastbar, Punkt. Darüber wird erst einmal nicht debattiert. Ich kann mich an deinem Gesagten und an deiner Handlung abarbeiten. So what? Ist klar. So. Aber deine Würde bleibt unantastbar. Und das prägt mein Menschenbild. Und das ist meine tiefste Überzeugung, für die ich auch wirklich einstehe, sehr kohärent einstehe. Und das ist für mich mein Motor, warum ich das mache, was ich heute mache.
Und das erklärt es ja auch ein bisschen, wie die eigene Verwobenheit in diese Themen, also ich meine, wir sind alle in diese Themen verwoben, ne? Aber aufgrund einer gesellschaftlichen Positionierung eben auch mehr oder weniger schmerzhaft oder gewaltvoll oder wie auch immer oder eben privilegiert auf der anderen Seite, aber eben auch eine nicht nur anstrengende Position dann ist. Also das sich ständige damit auseinandersetzen hat ja auch was für einen selber in der Reflexion des, wo stehe ich in dieser Gesellschaft und so. Und also ich finde, es ist schon immer eine spannende Frage, weil ich kann diesen Gedanken verstehen, dass Leute sagen, warum begibst du dich dann da rein und immer wieder diese Themen und immer wieder sich auseinandersetzen mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Und ich finde es schon wichtig, da auch mal drüber zu sprechen und auch so ehrlich irgendwie drüber zu sprechen, weil es ja nachvollziehbar ist, ne? Zu sagen, also ich kann auch Menschen verstehen, die sagen, ich kann es nicht, das ist nicht mein Ding, dafür habe ich vielleicht auch zu viele Dinge erlebt, die mich eher von diesen Bereichen fernhalten, so, um das mal so ein bisschen salopp auszudrücken. Wenn wir jetzt schon so da reingehen, würde mich auch interessieren, wie du damit umgehst, dass jetzt auch so ein bisschen Lehrerin, aka Lehre, Deep Talk. Ich höre im Podcast immer wieder und auch für mich selber oder auch in Gesprächen generell diesen Take, wie wichtig es ist, und ich stimme dem auch total zu, dass man im Kleinen so viel verändern kann, ne? Und wie viel diese Dinge, wie in deinem Beispiel jetzt gerade, für Personen bedeuten können, die dir dann irgendwie auf ihrem Schulweg irgendwie über den Weg gelaufen sind und sich da bestärkt gefühlt haben oder gesehen gefühlt haben und so weiter. Und ehrlicherweise habe ich auch immer so ein bisschen so diese Gegenseite im Kopf, dass mich das auch teilweise unter Druck setzt, so, weil ich auch weiß, als Lehrerin, es gibt auch ganz viele Menschen in dem Raum, die ich eben nicht erreiche, egal. Also so Reality-Check, ne? Ich bin nicht für alle meine, keine Ahnung, wie viele 100 SchülerInnen, diese eine Person, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Und es gibt ja durchaus auch SchülerInnen, die mich einfach nicht mögen, aus irgendwelchen anderen Gründen, ne, mit denen ich auf einer Sachebene vielleicht fair begegne und so, für die ich auch gerne irgendwie diese Rolle übernehmen würde, aber nicht kann, die ich gerne bestärken würde, aber der Zugang ist nicht da. Das kann ja menschlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Denkst du darüber auch immer mal so ein bisschen nach? Weil gerade wenn man in so vielen Bereichen irgendwie sowohl auf so einer sachlichen und fachlichen Ebene unterrichtet oder lehrt, und dann aber gleichzeitig ja auch auf einer Beziehungsebene mit den eigenen Studierenden oder eben SchülerInnen, dann ist das ja manchmal wie so ein bisschen so ein Doppelwhopper. Also ich weiß nicht, also ich bin auch Pädagogiklehrerin und deshalb kenne ich dieses Gefühl irgendwie, dass es manchmal so ein bisschen absurd ist zu wissen, dass man über solche Themen spricht, aber auch weiß, ja, einige erreiche ich jetzt damit und die hören vielleicht auch Dinge zum ersten Mal, sind dadurch bestärkt, bekommen irgendwie Vokabeln oder Wissen oder ja, da werden so Räume eröffnet und andere eben auch gar nicht so, weil das eben gerade nicht passt. Wie ist das bei dir so mit Studierenden? Spürst du das auch und wie gehst du dann damit so um? Ist das auch was in deinem Nachdenken irgendwie stattfindet oder sagst du, ja, das ist einfach so Teil der Realität und das hake ich ab so?
Ja, also das ist auf jeden Fall immer die Herausforderung, weil bei aller Fachlichkeit, da sind einfach Sachen, die man nicht beeinflussen kann, ne? So wirklich jetzt sympathisch oder nicht sympathisch. Kann die Person mit mir, kann die Person nicht? Triggere ich die Person allein vom Aussehen her oder nicht? Also das sind ja so viele Sachen, die habe ich nicht in der Hand. Darum versuche ich, mit den Sachen zu arbeiten, die ich in der Hand habe, wie beispielsweise ich Räume öffne und versuche, diese zu halten, dass ich versuche zu signalisieren, auszusprechen, dass wenn ich gebraucht bin, da bin, ja, wenn es beispielsweise Fragen gibt, dass ich natürlich auch also nach der Lehre auch zur Verfügung stehe. Und es kann und einfach schlicht und ergreifend immer nur ein Angebot bleiben, eine Einladung. Und ich habe auch gesehen, dass Menschen manchmal auch so ein paar Semester brauchen, um überhaupt sich zu überwinden, zu trauen oder denken, oh Gott, was will die jetzt von mir oder wie wird die denn von mir denken, wenn ich jetzt in diese besagte Sprechstunde komme und frage und so, ne? Also man möchte ja auch so einen guten Eindruck hinterlassen, etc., wo ich sage, Leute, also absolut nicht, das ist ganz im Gegenteil, das ist richtig groß und das ist stark und das ist mega, wenn man sagt so, hey, ich traue mich mal und suche das Gespräch. Und es ist ja am Ende des Tages ein beratendes Gespräch. Und wir können dann gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und gucken, wie kann ich dich am besten supporten. Also die Sachen, wo ich vermeintlich oder denke, ich hätte ein bisschen Einfluss darauf, also Gesprächskanäle zu eröffnen, auch visible zu machen, so, ne? Was ist mein Verständnis von miteinander in den Dialog zu kommen? dass das auf eine wertschätzende Art und Weise passiert, dass wir die Menschenwürde voneinander schützen und beschützen und wir uns sehr gerne an dem gesprochenen Wort abarbeiten können, ohne die Würde des anderen zu verletzen, etc. Ich versuche mit diesen Tools zu arbeiten und alles andere, was in den Personen abgeht, kann man vielleicht nicht direkt beeinflussen. Aber meine Tür bleibt offen und das beispielsweise hat mich auch gelehrt und hat mir auch gezeigt, dass Menschen einfach Zeit brauchen manchmal. Und wenn sie denn darauf zurückkommen, dann es wirklich sehr schöne Gespräche gewesen sind. Und es gibt Menschen, die lehnen dich grundsätzlich ab, weil du beispielsweise nicht deren Weltbild entsprichst, weil sie schlicht und ergreifend meinen, dass Personen, die so aussehen wie ich, einfach nicht in ihr Weltbild passen. Und das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Das können die Menschen für sich entscheiden. Und ich sage, du kannst sehr gerne auch weiterhin dieses Weltbild vertreten. Aber wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, versuchen wir einander nicht zu verletzen, indem wir versuchen, eine Grundlage, eine professionelle Grundlage zu finden, auf der wir uns austauschen können. Und du wirst, ganz egal, und wie du zu mir stehst, in mir eine Unterstützerin finden. Und wenn du das nicht annimmst, ist das absolut in Ordnung und das ist deine Entscheidung und das respektiere ich mega. Und das ist okay. So, da muss man wirklich bei sich bleiben tatsächlich. Und das bei sich bleiben habe ich auch, sage ich mal, lernen müssen über die Jahrzehnte. Also nichts, was ich jetzt irgendwie an der Hochschule abholen durfte, sondern da sind wirklich sehr viele Reflexionsschleife drin, Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen, Settings, selber ein bisschen wachsen können, selber Fehler machen können, lernen können, kritisch reflektieren können, sich von Sachen verabschieden, Neues lernen. Und ich bin immer noch am Lernen und ich bin so dankbar dafür, für jeden einzelnen Tag, den ich habe, um lernen zu dürfen, um wachsen zu dürfen. Und ich sage immer zu den Menschen, die mit mir zu tun haben, bitte seid nachsichtig mit mir. Auch ich bin Teil dieses lernenden Raumes. Und es gibt ganz viele Sachen, die ich auch immer wieder mitnehmen darf. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, wirklich.
Voll, das hat ja viel auch mit so einem Nachdenken über eine Lehrerinnenrolle oder eine Lehrendenrolle und so zu tun. Und da bin ich auch, also das würde ich auch sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, seit 2013 an der Schule so und ich merke das auch immer wieder, das klingt dann irgendwie so ein bisschen so oldschool, dass man das soll ja nicht irgendwie weniger wertvoll machen, wenn Leute eben noch nicht so lange dabei sind, ne? Also das will ich damit irgendwie gar nicht abwerten oder so, aber ich merke eben an mir selber, dass klar, Erfahrung hat da schon ihren Wert so, weil man eben immer wieder so merkt, also als ich am Anfang in die Schule gegangen bin, dachte ich, da war ich ja auch noch viel, viel jünger, dachte ich so, ja klar, müssen alle mich irgendwie cool finden und ich bin eine junge Lehrerin und keine Ahnung, da war mein Bild ein ganz anderes und es hat voll was mit mir gemacht, als ich das erste Mal gemerkt habe, oh, das ist ja gar nicht so. Das funktioniert ja gar nicht so. Es sind ja sehr, sehr viele Menschen und manche von denen finden das, was ich mache, halt irgendwie nicht cool und haben nicht so den Bezug zu mir als Person. Und das ist was, was man in diesen Berufen ja auch erstmal erkennen muss. Und das erkennt man halt in der Praxis und nicht unbedingt in der Theorie. Also da wäre ich voll dabei. Wie kann man sich denn, ich weiß nicht, ob das so klar ist, also ich weiß, das finde ich, glaube ich, schon auch spannend, so deinen Alltag vorstellen in der Lehre. Also mit was für Themen setzt man sich da dann tatsächlich so auseinander? Was gibt es so für verschiedene Seminare? Also das haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Das ist ja schon nicht so, dass es an jeder Uni einen Lehrstuhl für Rassismuskritik beispielsweise gibt oder an jeder Hochschule. Das wäre, glaube ich, schon ganz interessant, da mal so ein Bild zu zeichnen, was es denn bedeutet.
Ja, also die Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, surprise, surprise, sind jetzt nicht mit die schönsten tatsächlich. Wenn du zur rassismuskritisch-sozialen Arbeit forschst, dann bist du eigentlich inmitten von Ungleichwertigkeitsideologien, ne? Also Rassismus als eine Form oder Rassismen als Formen von Ungleichwertigkeitsideologien. Und sage ich mal ganz kurz und knapp, und die Kritik daran ist die kritische Reflexion, aber auch einen Weg zu finden. Das finde ich auch ganz wichtig, weil wir reden sehr gerne über alles, was so schief läuft und was so doof ist und was nicht klappt und problematisch ist. Aber für mich ist es auch eine wichtige Form des Nachdenkens, wie können wir denn tatsächlich das Zusammenleben dementsprechend so gestalten, dass es, und es wird niemals rassismusfrei sein, so genauso wie es auch niemals barrierefrei sein kann, sondern sensibler damit umzugehen, ärmer an dieses Phänomen wahrzunehmen und zu schauen, wie können wir tatsächlich Brücken bauen der kritischen Reflexion einerseits, aber auch der Übersetzung in das Handeln. Ja, also in ein rassismuskritisches Handeln. Und wer meint, da bräuchte man nur eine imaginäre Gruppe dafür, der hat den Gong nicht gehört, sondern wir brauchen die ganze Gesellschaft dafür. Darum betone ich auch sehr gerne inmitten dieser Umgangsstrategien auch solidarische Bündnisse und Allianzen. Allyship, ganz wichtig. Empowerment, ganz wichtig. Und da einfach auch eine Zukunftsvision zu spinnen. Weißt du, wir sprechen immer und zu Recht über das, was jetzt gerade mega schief läuft und beileibe nicht nur in Deutschland, das ist ja ein transnationales Phänomen, ja. Aber ich sag, okay, ist wichtig, aber wie schwer ist es denn tatsächlich, wenn du den Menschen sagst, hey, wie würde denn eine coole Gesellschaft aus deiner Perspektive ausschauen? Was bräuchtest du denn dafür oder was müsste auf jeden Fall gegeben sein? Da hadern die Menschen wirklich mit sich selber und überlegen richtig lang. Weniger überlegen sie, wenn man fragt, so, was läuft hier gerade richtig mies? Und dann kommt so bam, 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 rattern die alles runter. Und wenn es aber um Zukunftsvisionen geht, wie soll es denn sein, dann brauchen die Menschen richtig lang. Und das möchte ich wirklich auch in meiner Lehre auch fördern, dass wir auch natürlich über die Phänomene sprechen, aber gleichzeitig auch eine Zukunftsvision spinnen, um dann auch tatsächlich handlungsfähiger zu sein. Ja, und ich meine, vor allen Dingen, wir im Bereich der sozialen Arbeit, in der politischen Bildungsarbeit und in der Pädagogik und Erziehungswissenschaften, wenn wir keine Zukunftsvision haben, dann ist schwierig, so, ne? Also dann ist wirklich schwierig. Darum finde ich das einen richtig wichtigen Punkt. Es geht ja bei mir tatsächlich nicht nur um pure Wissensvermittlung. Theorie ist mega wichtig. Zum Einordnen ist klar, aber auch zum Erkennen von Phänomenen, von Formen und so weiter und so fort, von Rassismenformen und auch dementsprechend die theoretische Einbettung in all diese Theorien, die damit verstrickt sind, zu erklären, was denn Rassismus oder was Rassismen denn sind am Ende des Tages. Aber ich verbinde das natürlich auch mit einer kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit Professionalität in der sozialen Arbeit, professionelles Handeln, Professionsverständnisse. Und meine Erfahrung ist, und das beileibe nicht nur jetzt, sondern auch an anderen Hochschulen, an denen ich war, dass Studierende der sozialen Arbeit und okay, geschenkt, erstes Semester, kein Problem, aber auch sogar bereits kurz vor der BA, kurz vor der Bachelor-Thesis, da schon ein bisschen stolpern und sagen so, okay, krass, Professionsverständnis, was war das nochmal? Professionelles Handeln, was ist nochmal so wichtig, was gehört dazu? Und ich sage, das ist richtig, richtig wichtig zu wissen, nicht nur wogegen ich stehe, sondern auf welchem Grund ich stehe. Und da natürlich auch nochmal eine rassismuskritische Reflexionsfolie mit einzubauen. Und beileibe ist es nicht die einzige Folie, also mit Verlaub. Es ist jetzt das, womit ich mich jetzt so speziell auseinandersetze. Aber wo bleiben wir denn bei der ableismuskritischen oder bei der antisemitismuskritischen Folie etc. pp. Oder ne, auch antifeminismuskritische Folie? Also all das versuche ich natürlich auch immer wieder in meiner Lehre anzureißen, wie wichtig das ist, um tatsächlich dann in eine Reflexion der eigenen Professionalität, der professionellen Haltung reinzugehen, weil wir natürlich auch sehen, wir sind längst nicht mehr in einer Diskursverschiebung nach rechts, wir haben eine Diskursgewöhnung und dementsprechend geht das durch alle Ebenen, die ich bereits erwähnt habe, Mikro-, Meso- und Makroebene, und dementsprechend kann soziale Arbeit und SozialarbeiterInnen können sich nicht aus diesen Entwicklungen rausnehmen. Wir sind immer verwoben, rein historisch gesehen. So haben wir da auf jeden Fall den Tiefpunkt unserer Professionalität bereits gehabt. Und wir sind aber trotzdem noch nicht auf dem sicheren Ufer, weil wir Teil dieser gesellschaftlichen Dynamiken sind, weil wir Teil von Macht- und Herrschaftsverhältnissen sind, weil wir aber auch in einem Wohlfahrtsstaat schlicht und ergreifend auch finanziell ressourcentechnisch abhängig sind. Also das heißt, es gibt so viele Öffnungen, aus denen tatsächlich so, sage ich mal, Stress-Vibes an die soziale Arbeit kommen können. Und ich muss die wissen, ich muss die erkennen. Und das versuche ich tatsächlich, da versuche ich hin zu sensibilisieren in meiner Lehre. Seid wachsam, das sind mögliche Turbulenzen. Wie willst du fliegen? Ja, wie möchtest du dieses Flugzeug irgendwie fliegen durch diese Turbulenzen? Du kannst mir aber nicht am Ende des Tages sagen, ich bin neutral. Whatever that means, wir wissen alle alles, nur nicht das bitte, weil soziale Arbeit kann schlicht und ergreifend nicht neutral sein. Als Menschenrechtsprofession weiß sie ganz genau eigentlich, soweit die Theorie, für was sie einsteht. Also wo auch eine rote Linie erreicht ist. Und das sind die Menschenrechte. Das ist quasi so die höchste Bibel in der sozialen Arbeit, um jetzt irgendwie mit dieser Metapher zu arbeiten, wobei auch Religionen an ihre Grenzen kommen in Bezug auf Outgroup und Ingroup. Aber gut, das wäre eine andere Podcast-Folge. Dass wir da tatsächlich uns auch treu bleiben und sagen, die sind unverhandelbar. Dieser Auftrag wird kategorisch abgelehnt, wenn dieser Auftrag menschenfeindlich ist. Soweit die Theorie. Wir wissen aber aus der Praxis der sozialen Arbeit, dass tagtäglich Menschenrechtsverletzungen auch durch SozialarbeiterInnen passieren. Und da ist Rassismus eine, sage ich mal, Perspektive, ne, die man aufmachen kann, worauf ich mich dann tatsächlich dann noch mal ein bisschen womit ich mich dann tiefer auseinandersetze mit den Studierenden und wo wir da auch versuchen, dann in einem weiteren Schritt rassismuskritisches Handeln dann zu erklären. Was bedeutet das dann tatsächlich für eine sozialarbeiterische, menschenrechtsbasierte, kritisch reflexive Praxis der sozialen Arbeit? Das passiert tatsächlich nicht nur durch theoretischen Input, sondern auch durch Begegnungen mit KollegInnen aus den verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit und politischen Bildungsarbeit, durch gemeinsame Projekte, durch Interviews, durch empirische Forschung, durch Hausarbeiten, durch Inputs, durch die Studierenden. Also ich bin da wirklich offen für alles, was die Studis da gerne auch mit reinbringen wollen, weil ich am Ende des Tages nicht bestimmen möchte, wie sie diese, sage ich mal, dieses Wissen verarbeiten, sondern für mich ist das Endprodukt wichtig, dass sie es verarbeitet haben, dass sie kritisch reflektiert haben und dass sie mit mehr Fragen rauskommen als Antworten. Lehre muss dynamisch sein, sonst es ist genauso wie in der Schule, schlafen die SchülerInnen einfach weg. Und das ist ja nicht so ein Zweck der Sache, sondern wir wollen wirklich Menschen haben, die sich auch getraut haben zu sprechen, zu fragen, zu widersprechen und gemeinsam in einen Dialog zu kommen und zu schauen, wie können wir tatsächlich gemeinsam dazu beitragen, eine Haltung zu entwickeln, vor allen Dingen in so schweren Zeiten wie heute und dementsprechend aber auch zu wissen, dass ich nicht alleine bin, sondern auch, ne, bereits im Studium die Fühler auszustrecken, zu schauen, wie schaut es denn aus mit solidarischen Bündnissen und mit Allianzen und wie kann ich mich bereits vernetzen? Das ist auch immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich meinen Studis mit auf den Weg gebe. Vernetzt euch jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Ne? Und da sind beispielsweise so Berufsverbände und so weiter eine Möglichkeit, aber auch tatsächlich dann sehr gerne in der Praxis der sozialen Arbeit.
Ja, ich finde das mega spannend, da auch immer wieder drüber nachzudenken, wann ist man eigentlich auch in welcher Rolle, ne? Gerade weil diese, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, egal jetzt ob im Lehramt oder in der sozialen Arbeit oder in der politischen Bildung ganz, ganz allgemein, ist es ja verschränkt auch logischerweise, ne, habe ich eben schon mal gesagt, mit der eigenen Positionierung, dem eigenen Leben, dem eigenen Umfeld und so weiter. Und ich habe sehr häufig das Gefühl, dass das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht manchmal auch so ein bisschen untergeht in dem Sinne, dass manchmal nicht ganz klar ist, ob Personen jetzt gerade aus einer aktivistischen Perspektive beispielsweise sprechen oder einer Verschränkung von vielleicht einer professionellen Rolle und Aktivismus, was ja durchaus alles möglich ist, oder aus einer Perspektive beispielsweise als Sozialarbeiterin oder aus einer Perspektive beispielsweise als politische Bildung. BildnerInnen, weil ich glaube, dass sich da durchaus unterschiedliche Fragen stellen können und dass es legitim ist oder vielleicht auch notwendig ist, da immer mal wieder zu unterscheiden. Und diese Klarheit, also das, was du gerade so als Denkprozesse und auch als Professionalisierungsprozesse beschrieben hast, auch immer wieder mit einzuziehen in das eigene Sprechen und in den Diskurs. Ich habe das Gefühl, das hängt durchaus auch, glaube ich, mit so Tendenzen unserer Zeit zusammen und Social Media und so weiter, dass da manchmal so eine Differenzierung fehlt und es durchaus legitim ist zu sagen, aus einer Perspektive der politischen Bildung beispielsweise stellen sich an dieser Stelle zu diesem Thema gerade andere Fragen oder sind andere Fragen auch noch wichtig im Vergleich zu einer aktivistischen Perspektive beispielsweise. Und da wird immer vieles so in einen Topf geworfen. Ne, das ist immer so, nur weil wir vielleicht eine ähnliche Haltung haben oder eine auch ähnliche Wünsche oder Ziele oder Visionen, wobei ich auch gar nicht so sicher wäre, ob das immer die gleichen sind, so, heißt das noch lange nicht, dass wir immer aus der gleichen Perspektive heraus sprechen und eine Form von Lehre oder auch Auseinandersetzung mit dem eigenen Fachbereich oder der eigenen Profession, finde ich da total wichtig, weil meiner Meinung nach es das auch braucht, weil wir eine Art von Arbeitsteilung brauchen. Und man darf sich in der sozialen Arbeit beispielsweise auch andere Fragen stellen, als in der Beschäftigung mit bestimmten Themen an eben einer anderen Stelle. Also aus einer anderen Position heraus. Ne? Und so fügt sich das dann im besten Fall irgendwie zu einem großen Ganzen zusammen, wo natürlich auch Aktivismus eine große Rolle spielt und super wichtig ist. Also das soll das jetzt irgendwie gar nicht kleiner machen oder so, sondern eben so aufzeigen, dass das unterschiedliche Säulen sind und dass das, was du gerade beschrieben hast, aber da eine große Rolle spielt, was vielleicht auch ab und an so ein bisschen verloren geht oder zu Konflikten führt, die gegebenenfalls gar keine Konflikte sein müssen, gerade in so Zeiten des Backlashs und in dem, wo man ständig irgendwie in so einem Reagieren ist, wo man ständig in so einem, wir müssen uns jetzt so losraffen und wir ziehen nicht an einem Strang. Und da spüre ich halt auch oft so ein, ja, so ein Moment, wo ich sagen würde, okay, halt, stopp, wir müssen uns einmal kurz sortieren, wer gerade, Stichwort Arbeitsteilung, welchen Job hier übernimmt und wir eigentlich was Ähnliches wollen, aber uns dann auch so gegenseitig irgendwie angreifen, weil wir nicht auf die gleiche Art und Weise agieren. Weißt du, was ich meine? Also wo das so, wo ich so hin will damit.
Ja, ja, nee, und vor allen Dingen das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das ist auch etwas, was uns wirklich zum Nachdenken anregen sollte, weil Leute, es ist gerade echt unpassend. Es ist jetzt gerade nicht die Zeit für, sich da gegenseitig irgendwie ins Knie zu schießen oder zu sagen, so wir und ihr, sondern dass man tatsächlich schaut, aus welcher Perspektive spreche ich heraus und dementsprechend das auch zu respektieren und zu sagen, ja, ist okay, aber ich habe jetzt gerade einen Fokus, der ein bisschen anders liegt. Heißt ja nicht, dass wir gänzlich auseinandergehen, sondern da tatsächlich auch noch mal einen anderen Arbeitsauftrag habe und so. Und dass man das vielleicht noch mal mitdenkt und nicht zu sagen direkt so, bist du für mich oder gegen mich? Und da irgendwie so diese Absolutheit aufzumachen. Und das macht mich auch so ein bisschen traurig, wenn ich das sehe, weil am Ende des Tages, finde ich, kann man sehr viel voneinander lernen und es käme dann auch vielleicht auch so ein bisschen Ruhe im positiven Sinne rein. Ja, ich habe das Gefühl, es wird zu schnell gesprochen, noch schneller als gedacht und da werden so viele Brücken abgefackelt und das ist so ein Way of No Return und das ist richtig schwer zu ertragen manchmal, wo ich mir dann denke, so wie du gesagt hast, eigentlich ist da kein Konflikt. Wenn wir mal so ein bisschen Ruhe reinbringen würden, ein bisschen reden würden und zu schauen und auch einfach annehmen können, du hast den Fokus, ich habe den Fokus, ich habe den Arbeitsauftrag und du hast dir den Auftrag gegeben oder du hast den Weg für dich ausgesucht. Anstatt sich da gegenseitig zu zerfleischen oder gegenseitig anzugreifen, ein bisschen mehr Wertschätzung. Also es fällt mir auf. Sehr viel Aufgeregtheit. Ich möchte nicht sagen, es ist emotionalisiert, weil Leute, natürlich ist das emotionalisiert. Entschuldigung, Emotionen gehören zum Menschen, aber auch das, ne, irgendwie in so einem negativen Bild zu rücken, finde ich nicht in Ordnung. Aber es ist sehr viel Aufgeregtheit, Ungeduld Und man hat verlernt, miteinander so zu sprechen, dass man am Ende sagen kann, ich spreche so, dass ich dich als Mensch nicht treffe. Ich spreche über die Sache. Und vor allen Dingen, ich spreche nicht, weil mein Ego sprechen möchte, sondern es geht mir um die Sache. Und diese zwei Sachen, die kommen mir viel zu kurz. Wirklich. Und ich denke, das wird uns noch so richtig zum Verhängnis werden als Gesellschaft.
Ja, und da spielt ja Pädagogik eine große Rolle, ne? Und ich habe häufig das Gefühl, dass es so, ja, wenn man das aus einer pädagogischen Sicht ein bisschen ernster nehmen würde oder auch die Pädagogik an sich so ein bisschen ernster nehmen würde, würde das was mit diesem Miteinander machen. Also ich finde das auch schwierig, immer so defizitorientiert auf irgendwie Diskurse zu gucken, wer auch immer jetzt dieses Wir ist. Ich sag jetzt mal, Menschen, die so den Werten folgen, die du jetzt auch in dem Gespräch jetzt hier beschrieben hast, so, ne? Ich würde das jetzt mal ganz grob als dieses Wir für unser Gespräch jetzt so definieren, dass man da immer so drauf guckt, so was läuft hier eigentlich alles falsch und so. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir auch da Dinge sehen, bei denen wir sagen müssten, okay, wir müssten eigentlich ein bisschen wohlgesonnener irgendwie miteinander umgehen, ne, so, und irgendwie sagen, es gibt eben unterschiedliche Positionen. Das ist total legitim, wenn Person X jetzt vielleicht gerade nicht so radikal spricht, wie ich mir das wünschen würde, aus einer aktivistischen Perspektive oder so, sondern eben aus einer pädagogischen Perspektive anders auf eine Sache schaut. Und ich kann ja auch der Meinung sein, dass das ein Weg ist, der gesamtgesellschaftlich nicht so viel bringt. Aber aus einer bestimmten Profession heraus ist das nun mal ein notwendiger Weg, weil das eben Teil dieser Profession ist. Ja? Also das ist eben Teil der Aufgabe der Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. So. Da kann ich sagen, ob ich glaube, also diese Gleichzeitigkeit kann ich ja aushalten, ob ich glaube, dass das insgesamt gesellschaftlich einen Fortschritt bringt, der auf die Art und Weise, die ich mir wünschen würde, dies ist ja eine ganz andere Fragestellung, so. Aber das ist ja auch nicht die Frage, die gerade beantwortet werden muss, wenn man über so Spezifika spricht. Und da finde ich das eben total wichtig und danke dafür nochmal, dass du es so aufgemacht hast. So diese Frage danach, was ist eigentlich etwas, was man auch lernen muss in so einem Selbstverständnis? Egal, ob man das jetzt Professionskompetenz nennt oder auch so ein, weiß ich nicht, Rollenreflexion, Standort, Reflexivität und so, da kann man ja unterschiedliche Begriffe bemühen, die aber uns durchaus weiterbringen würden, wenn wir das für uns selber erkennen, aber eben dann auch für die andere Person erkennen lernen und dadurch so ein bisschen Milde walten lassen sozusagen. Ja.
Absolut, absolut. Und da, du sprichst gerade etwas Wichtiges an, in dem Sinne, dass du sagst, Milde walten lassen, ja natürlich, weil am Ende des Tages, das ist genau das, was ich meine mit dieser, geht es dir gerade um dein Ego oder geht es dir um die Sache? Und wie kannst du mal für 2 Sekunden Luft atmen und nochmal überlegen, dass du das, was du sagst, so sagst, dass du nicht als Ziel hast, mich als Person in meiner Würde zu treffen, sondern dass wir über die Sache sprechen. Und wir wissen beide, wie schnell das geht, dass du dann auf einmal dich in der Diskussion wiederfindest, wo du denkst, so, Leute, wie sind wir hier hingekommen? Verstehe ich gerade nicht. Was geht hier gerade ab so? Ne? Und da tatsächlich sich auch nicht mitreißen zu lassen, ist auch nochmal eine Herausforderung, wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, so, alles, was du jetzt sagst, ist Ego. So, lass es einfach. Und tatsächlich bei sich zu bleiben und zu schauen, dass man, wenn man nicht mehr über die Sache sprechen kann, in aller Freundlichkeit auch sagt, so, ich glaube gerade, mir geht's nicht so gut damit, könnten wir vielleicht das Gespräch verschieben, so, wo wir uns dann tatsächlich beide ein bisschen besser fühlen. So, und da sind die Menschen echt überrascht, wenn du so reagierst, weil die damit gar nicht rechnen, weil sie denken, okay, gut, jetzt wird hoch eskaliert und ne, über politische Themen oder weiß Gott was. Und da wird einfach noch mal ein bisschen Ruhe reingebracht. Ich denke tatsächlich, es würde uns gut tun, öfters ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber in den Momenten volle Möhre aufzustehen und Haltung zu zeigen, wenn es denn wirklich unabdingbar ist und wichtig ist, ja, wo man ganz klar sagt, so Leute, das war jetzt wirklich eine ganz krasse Menschenrechtsverletzung und ich möchte mal ganz kurz melden, dass ich da absolut nicht d'accord bin und mich das total verletzt zu sehen, dass das gerade gedroppt wird. Können wir denn nicht einen Weg finden? Ja, du wirst immer Leute finden, die dich dann für so eine Haltung oder für solche Aussagen belächeln. Du Träumerin, du spinnst doch. Was denkst du, wie die Gesellschaft funktioniert? So what? Aber ich würde mal sagen, was haben wir denn auf der anderen Seite im Angebot? Weiterhin die Köpfe zerschlagen und gar nicht mehr miteinander sprechen? Also so funktioniert das nicht. Und die Profiteure davon sind diejenigen, die Gräben schaffen möchten zwischen den Menschen, zwischen konstruierten Menschengruppen. Und ja, da liegt dann einfach die Wahl bei jedem von uns, wie wir uns entscheiden möchten.
Total. Es klingt eigentlich schon so wie so ein Appell und so ein bisschen ein Schlusswort, aber ich würde eigentlich gerne noch so ein bisschen auf die, also so ganz aktuell Gegenwart gucken. Was sind gerade so Projekte irgendwie, die anstehen, Dinge, die anstehen, wo du sagen würdest, das ist vielleicht auch irgendwie interessant für Zuhörende, darüber was zu hören oder sich da irgendwie mal ein bisschen drüber zu informieren. Du machst ja auch immer mal wieder, hast du auch gesagt, du bist auch bei IDA NRW und gibst so Workshops und so.
Ja, da steht auch wieder so eine kleine Minitour vor der Tür, und zwar
Genau.
von, von unserem, und jetzt kommt wieder der Werbeblock,
Sehr
Projekt
gut.
Zusammendenken, Antisemitismuskritik und Rassismuskritik zusammendenken, ein Projekt, was angesiedelt ist an IDA NRW, und das richtet sich an MultiplikatorInnen und Fachkräfte aus der pädagogischen, politischen Bildungsarbeit. Genau, und damit touren wir jetzt rum und bieten Workshops an, eintägige, manchmal auch mehrtägige, und sind dann in unterschiedlichen Einrichtungen unterwegs und nehmen uns die Zeit tatsächlich im Rahmen dieser Workshops mit den Fachkräften gemeinsam erst einmal Phänomen Wissen einzuordnen zu Antisemitismus, Antisemitismuskritik, Rassismus und Rassismuskritik und Ungleichwertigkeitsideologien und dementsprechend auch zu Rassifizierungsprozessen und wie sie alle heißen. Und erst einmal so ein bisschen so, dass wir alle auf demselben Stand sind, was so Phänomenwissen angeht, um das dann tatsächlich auch nochmal einzubetten in unsere pädagogische und politische Bildungsarbeit, um zu schauen, auch anhand von Fallvignetten, Fallwerkstätten etc., dementsprechend, wie denn in einem dritten Schritt Handlungsstrategien erarbeitet werden können, um einfach zu sagen, okay, gut, wir haben eigentlich aus der, sage ich mal, Pädagogik, aus der sozialen Arbeit, haben wir eigentlich so Tools und politischer Bildungsarbeit. Manchmal vergessen wir das im Stress so. Und wie können wir tatsächlich uns wieder an diese Tools erinnern? Und wie können wir tatsächlich diese nochmal schärfen durch neue Reflexionsfolien, um dann tatsächlich zu versuchen, in solchen Situationen tatsächlich auch handlungsfähiger zu sein oder sprechfähiger zu sein zu einem so krassen, wirklich komplexen und sehr traurigen Thema wie Israel und Palästina. So. Und vor allen Dingen nicht nur zu sagen, mit Blick auf die Arbeit mit KlientInnen, mit AdressatInnen, das machen wir sehr gerne in der sozialen Arbeit. Nur wir gucken ja immer, das Problem ist ja immer auf der anderen Seite, sondern zu sagen, nein, nein, hier vor allen Dingen auf Seiten der Fachkräfte, da nochmal ein professionstheoretisches Verständnis zu schärfen und da kritisch zu reflektieren, wo, auf welchem Grund stehe ich und wo stehe ich in dieser ganzen Thematik Israel-Palästina? Ja, da geht es meist um die Wurst, aber es ist spannend, und ich mache dieses Projekt Gott sei Dank nicht alleine, sondern mit einem ganz, ganz lieben Kollegen. Greets gehen hier an dich raus, lieber Simon Hölscher. Und bin auch total froh, dass wir das auch in Tandem machen, und habe auch sehr viel lernen dürfen in den vergangenen 2 Jahren, und sind jetzt weiterhin die nächsten 3 Jahre auf jeden Fall, hoffe ich mal, toi, 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 dass nichts dazwischen kommt, weiterhin unterwegs in diesem Bereich und versuchen da tatsächlich durch dieses Projekt ein bisschen Ruhe reinzubringen, Möglichkeit reinzubringen, zu reflektieren und nochmal füreinander zu sensibilisieren, den Menschen zu sehen. Ja, und nicht in Gruppen zu denken, sondern tatsächlich die Menschen zu sehen. Und unsere Kernaussage ist, mein Herz darf de facto bluten für die Menschen in Israel, die aufgrund des Terroranschlags der Hamas Menschen, Kinder, Söhne, Töchter, Enkelkinder verloren haben. Und mein Herz darf doch verdammt noch mal genauso bluten für die Menschen in Gaza. Also Leute, warum ist das denn eigentlich? Ist das doch gar nicht so schwer? Ist eigentlich so die Kernaussage. Mensch ist Mensch ist Mensch. Und natürlich kann ich sagen, mein Herz blutet. Ich kann das manchmal auch gar nicht ertragen als Mensch, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie viel Leid muss ein Mensch noch ertragen? Und das ist absolut in Ordnung. Und allein so mit diesem Einstieg werden die Menschen so ein bisschen ruhiger und sagen so, ah, wir müssen uns eigentlich gar nicht streiten, so, ne? Wer hat jetzt welche Position, sondern wir haben uns jetzt auf die Menschenrechte geeinigt. Okay. Luft ist also erst einmal, so sage ich mal, die Segel, die können jetzt segeln, ohne irgendwie Angst zu haben, zerrissen zu werden. Und heißt aber, angestrengte Arbeit von Simon und mir von Anfang bis zum Ende, Räume zu öffnen, ist keine Kunst, sondern diese zu halten. Da wachsam zu bleiben, tatsächlich bis zum Schluss, bis zur Abschlussreflexion. Da zu sein, dabei zu sein, den Raum zu halten, zu begleiten und tatsächlich auch die Menschen aufzufangen, wenn dann aufgrund von persönlicher Betroffenheit, und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Menschen, die mit persönlicher Betroffenheit im Raum sind, also beispielsweise Menschen aus Israel oder palästinensische Menschen, dass man da nochmal mit viel mehr Geduld und mit viel mehr, sage ich mal, Unterstützung in den Raum geht und da natürlich sich niemals anmaßt als Projekt irgendwie, oh, ich weiß genau, wie ihr euch da fühlt oder so, sondern tatsächlich auch da wirklich da zu sein und zu versuchen, den Raum zu halten.
Ja, vielen, vielen Dank für die Infos auch dazu. Ich glaube auch, hierzu könnte man nochmal eine ganz eigene Folge aufmachen, das Thema ist ja auch nicht das erste Mal hier angesprochen. Ich denke auch oft, also ich komme auch selber aus einer multiplikatorischen, bildungspolitischen so, Arbeit, die genau über diese Verknüpfung und Verschränkung auch nachdenkt. Und immer wieder denke ich auch darüber nach, wo eigentlich anfangen, wo eigentlich hinkommen in dieser Arbeit, womit startet man, was hat sich in den letzten Jahren auch verändert, wo es vielleicht vor, keine Ahnung, 5 Jahren noch möglich war, erstmal mit einer Antisemitismuskritik und einem Workshop einzusteigen und oder andersrum, ne, mit einem Antirassismus-Workshop einzusteigen, um erstmal so Grundlegendes zu klären und auch zu erlernen, ist es jetzt so aufgeladen, dass man eigentlich, dass ich manchmal denke, man müsste andersrum einsteigen und sagen, okay, was ist eigentlich unsere Schwierigkeit und unser Problem und mit Israel, Palästina erstmal anfangen, weil man kaum noch das eine oder das andere machen kann, ohne auf diese Themen direkt zu referieren oder referieren zu müssen und sich in diesem Konglomerat zu bewegen und immer wieder zu sagen, wir versuchen das, wir erproben das, wir irgendwie bleiben dran, auch ohne das zu romantisieren und so, ist eine Riesenherausforderung. Deshalb vielen Dank, dass du das an der Stelle auch nochmal erwähnt hast. Und ich würde sagen, wir packen dann auch IDA NRW und so nochmal in die Shownotes. Auch dazu könnte man eine komplette Podcast-Folge machen, aber Zeit ist ja auch ein bisschen begrenzt. Ich glaube, du hast auch schon einen coolen Einblick in deine sehr, ja auch breit gefächerte Arbeit gegeben. Dafür auf jeden Fall auch erstmal vielen, vielen Dank. Du darfst aber neben dem IDA folgen, eurer Arbeit folgen und vielleicht im besten Fall auch teilnehmen oder versuchen teilzunehmen und so, gerne noch eine Hausaufgabe allen Zuhörenden mit auf den Weg geben, die sehr konkret sein darf, die aber auch, keine Ahnung, philosophisch sein darf, wenn du möchtest, kannst du ganz frei entscheiden. Irgendwas, was über die Folge ein bisschen hinausweist und aufzeigt, dass natürlich auch die Folge oder unser Gespräch so ein Impuls sein soll und mit Sicherheit schon mal gar nicht alles das, was du so machst, abdecken kann.
Ja, eine Hausaufgabe, die vielleicht an uns alle gehen sollte, wäre doch mal richtig nice, wenn wir versuchen, diese umzusetzen. Und zwar, wenn es zu dem nächsten Gespräch kommt, wo man merkt, boah, das wird jetzt richtig heiß hergehen und ich fühle mich total genervt und ich muss jetzt mal hier meine Position so richtig krass verteidigen. Und vielleicht auch so ein bisschen, ja, so deep stechen, dass ich vielleicht die Person so richtig krieg. Vielleicht praktiziert man das mit dem dreimal tief einatmen, muss ja nicht jeder gesehen haben. Und dann fragt man sich, Geht es um die Sache oder ist das gerade mein Ego? Und je nachdem, wie die Antwort ist, dementsprechend das Gespräch in diese besagte Richtung auch zu lenken. Wenn es um die Sache geht, habe ich dreimal tief eingeatmet. Ich habe ein bisschen Luft rausgelassen und versuche, ruhiger einzusteigen. Ist es für mein Ego? Dann wünsche ich mir, dass wir den Mut finden, tatsächlich zu sagen, ich merke gerade hier, ne, es driftet ein bisschen ab. Und können wir uns denn vielleicht nochmal zu einer späteren Stunde mit bei einer Limo austauschen? Und ich weiß, das kostet sehr viel Überwindung. Kann ich nur unterschreiben. Aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass es diese Erfahrung wert ist. Das wäre so meine Hausaufgabe an uns alle.
Yay. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich voll gefreut, dass wir es endlich mal geschafft haben, dass du hier warst. Und hoffe auch, dass wir uns bald mal wieder in NRW oder wahrscheinlich ist wie immer, wahrscheinlich sehen wir uns in Berlin.
So. Bestimmt.
Aus irgendeinem Grund.
Ich würde mich freuen.
Sehen.
Ja, auch an dieser Stelle, Nicole, wirklich herzlichen Dank für deine tolle Arbeit. Können wir mal ganz kurz mal hier anhalten und wirklich mal von Herzen Danke sagen für deine tolle Arbeit, die du für uns alle leistest, für die tollen Menschen, die du immer wieder eingeladen hast und fürs Dranbleiben, trotz der Arbeit und trotz den ganzen Struggles, die du hast und die wir alle haben in dieser Gesellschaft und überhaupt im Leben. Und vielen Dank für deine verdammt wichtige Arbeit. Das wollte ich dir schon immer mal so live gesagt haben. Vielen herzlichen Dank und es war mir wirklich eine Freude mit dir und ich bin total happy, dass es geklappt hat nach ein paar Versuchen.
Same und vielen, vielen Dank und gerne auch immer, das ist vielleicht auch mal was man auch im Podcast, sage ich glaube ich viel zu selten, ne? Weil du gesagt hast, die vielen, vielen Leute und Gäste dann, na, macht mir gerne auch immer wieder Vorschläge, ne? Also ich finde, die Podcast-Arbeit ist ja auch eine Art von Vernetzungsarbeit, ne? Also ich bin dann vielleicht so ein bisschen Knotenpunkt als Host dieses Podcasts, aber ich finde, dass ich auch darüber hinaus, ne, ja auch Verbindungen immer wieder irgendwie hergestellt werden können, mit denen ich dann gar nichts mehr zu tun haben muss. Also worüber ich mich auch immer total freue. Und das passiert ja darüber, dass die unterschiedlichsten Leute einfach hier sind, man deren Geschichten hört, über deren Arbeit irgendwie was hört. Und Leute sind weniger und mehr sichtbar. Ja, also nicht alle schreiben irgendwie Bücher, nicht alle sind auf Social Media unterwegs. Es gibt so viele Leute, die diese Arbeit oder in diesen Bereichen schon seit so vielen Jahren arbeiten, die man aber nicht in jeder Talkshow sitzen sieht oder die nicht jeden Tag, keine Ahnung, 10 Takes auf Blue Sky oder so raushauen. Und ist es, glaube ich, irgendwie auch was, was mir ja auch immer wieder klar wird und auch hilft, dadurch, dass wir uns hier so begegnen und dass das Netz dadurch immer wieder so ein bisschen weiter gespannt wird. Und es gibt für mich nichts Cooleres, als wenn ich von irgendwie Gästinnen aus dem Podcast höre, hey, ich war jetzt bei einer Veranstaltung in Bonn, weil XY die Folge gehört hat und sich da wieder eine Kooperation oder so ergeben hat, dann bin ich so, okay, yes, danke, I did my part. Also das auch nochmal als kleiner Appell so an alle, die zuhören. Ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben, ihr könnt euch immer auch bei den Gästinnen melden, unabhängig von mir und die einladen und dieses Netz, diese Netzwerke einfach so verfestigen, denn ich glaube, das brauchen wir, so ohne zu pathetisch zu werden. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao, ciao. We'll be right back.